Viele Christen wissen, dass Jesus am Kreuz für ihre Sünden gestorben ist und freuen sich über Vergebung und Frieden mit Gott. Doch im Alltag erleben sie oft, wie stark das eigene Ich weiterhin ihr Denken, Fühlen und Handeln prägt, selbst in scheinbar guten und frommen Dingen. Hinter freundlicher Hilfsbereitschaft, engagiertem Dienst oder intensiver Liebe können dennoch Stolz, Kontrolle oder das Bedürfnis nach Anerkennung verborgen sein. Die Frage ist, bleiben wir nur begnadigte Sünder mit einem religiös verfeinerten Ich, oder führt Gott uns tiefer hinein in ein Leben, das wirklich das Wesen und die Gestalt seines Sohnes widerspiegelt? Gerettet im Leben, vom objektiven Werk zur täglichen Erfahrung. Römer 5,10 stellt zwei Wirklichkeiten nebeneinander, die zusammengehören und doch unterschieden bleiben, denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Die Versöhnung durch den Tod des Sohnes ist abgeschlossen, endgültig, unumkehrbar. Am Kreuz hat Christus in einem allumfassenden Tod mit Sünde, Welt, Fleisch, Gesetz und der ganzen Macht der Finsternis abgerechnet. Dieses Werk steht außerhalb unserer wechselnden Stimmungen, es trägt uns, auch wenn wir es kaum erfassen. Und doch bleibt nach der Versöhnung eine offene Bewegung, gerettet werden durch sein Leben. Das vollendete Werk am Kreuz öffnet eine Quelle, die nun als Strom in unser gegenwärtiges Dasein hinein will, in unser Fühlen, Denken, Entscheiden, in die verborgenen Räume des Herzens. Die Versöhnung mit Gott durch Christus ist bereits vollbracht, aber die Errettung in seinem Leben aus so vielen negativen Dingen ist weiterhin eine tägliche Angelegenheit. Der Tod Christi am Kreuz hat bereits mit allen negativen Dingen abgerechnet. Deshalb nennen wir den Tod Christi den allumfassenden Tod. Wenn der Tod Christi schon mit den negativen Dingen abgerechnet hat, warum müssen wir dann noch in seinem Leben errettet werden? Wir brauchen eine solche Errettung, weil wir das, was Christus für uns vollbracht hat, erfahren müssen. In diesem Sinn ist gerettet im Leben keine zweite, zusätzliche Leistung neben der Versöhnung, sondern die fortgesetzte Anwendung derselben Gnade. Was Christus objektiv erwirkt hat, will er subjektiv in uns verwirklichen. Er ist nicht nur für uns gestorben, er ist auch in uns eingezogen. Römer 8,2 spricht von dem Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus, das uns frei gemacht hat vom Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist, als würde in unserem Inneren ein anderes Gesetz wirksam, eine neue Schwerkraft, die Anziehung des Lebens des Sohnes, das uns von der Selbstzentriertheit löst. So beginnt Rettung im Leben dort, wo der Geist des Lebens uns leise korrigiert, wo eine alte Reaktion stockt, ein Stolz beschämt wird, eine Bitterkeit zu schmelzen beginnt. Was Gott über uns erklärt hat, beginnt ein Gesicht zu bekommen, im Tonfall unserer Worte, in der Art, wie wir das Fremde aufnehmen, in der Fähigkeit, loszulassen, was wir früher krampfhaft festhielten. Diese tägliche Rettung geschieht nicht durch gesteigerte Willenskraft, sondern durch ein zunehmendes Raumgeben. Der auferstandene Christus will nicht von außen beraten, sondern von innen leben. Wenn sein Kreuz wie ein einmaliger Donnerschlag war, dann gleicht sein Leben einem dauernden, feinen Regen, der den Boden unserer Seele durchtränkt und umgestaltet. Schritt für Schritt verliert das Selbst seine Selbstverständlichkeit, das Bedürfnis, sich zu behaupten, tritt zurück hinter das Vertrauen, gehalten zu sein. Aus dem allumfassenden Tod Christi wird so ein ganz konkretes Sterben von falschen Sicherheiten, ein leises Mitsterben mit ihm in unseren Rechthabereien, unserer Angst, unserer Rebellion. Und aus seiner Auferstehung erwachsen neue Muster, Versöhnungsbereitschaft, Sanftmut, ein innerer Freiraum, in dem Gott mehr Gewicht hat als die alten inneren Stimmen. Wer auf diesen Weg schaut, kann leicht seine eigene Unzulänglichkeit sehen und den Abstand zwischen Verheißung und Wirklichkeit schmerzlich empfinden. Gerade hier liegt die Ermutigung, die Schrift verbindet unsere Rettung im Leben nicht mit unserer Verlässlichkeit, sondern mit der Treue Gottes. In Philipper 1,6 heißt es, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Das gute Werk ist begonnen, in der Versöhnung. Es wird fortgesetzt, in der Rettung im Leben. Und es wird vollendet, in der Verherrlichung. Der Blick auf Christus, der in uns lebt, darf darum schwerer wiegen als der Blick auf das, was in uns noch nicht gelungen ist. In diesem Vertrauen wächst eine stille Bereitschaft, sich täglich neu von seinem Leben erreichen und dadurch aus der Enge des Selbst herausführen zu lassen. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Tägliche Rettung im Leben heißt, dass der Gläubige seine Geschichte nicht mehr nur von den eigenen Erfolgen und Rückschlägen her liest, sondern von der beständigen Wirksamkeit des Lebens Christi in ihm. Zwischen bereits vollbrachter Versöhnung und zukünftiger Vollendung steht keine Leerstelle, sondern ein Weg, auf dem das Kreuz wie ein verborgener Strom durch das Innere fließt und die Gestalt des Selbst lockert. Wer diesen Weg annimmt, darf realistisch auf seine Schwachheit blicken, ohne zu verzweifeln, weil er sie im Horizont von Gottes anhaltender, formender Rettung im Leben sieht. Selbstähnlichkeit, wenn das eigene Ich fromm glänzt. Selbstähnlichkeit ist ein leises, aber hartnäckiges Muster, man erkennt sie daran, dass sich in dem, was wir tun, immer wieder dieselbe Spur unseres Ichs abzeichnet, auch dort, wo die Form fromm, hilfsbereit oder sogar opferbereit wirkt. Ein eindrückliches Beispiel zeigt Matthäus 16. Zuerst bekennt Petrus in seltener Klarheit, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Kurz darauf kündigt Jesus seine Leiden und sein Kreuz an, und eben dieser Petrus beginnt, ihn zurechtzuweisen. Die Reaktion des Herrn ist scharf und entlarvend, geh weg von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Die Worte sind hart, aber sie treffen nicht primär Petrus als Person, sondern das Prinzip, das in ihm wirksam ist, ein Denken, das vom Menschen her, aus dem Selbst, urteilt und gerade damit dem Widersacher Raum gibt. Nach Matthäus 16 ist Satan die Wirklichkeit des Selbst. Das Selbst ist die Menschwerdung Satans. So wie Christus die Verkörperung und der Ausdruck Gottes ist, so ist das Selbst die Verkörperung und der Ausdruck Satans. Jeder Mensch ist ein Selbst. Wir sind nicht nur mit dem Selbst und in dem Selbst geboren worden, sondern wir sind als ein Selbst geboren worden. An dieser Szene wird deutlich, wie tief das Selbst in uns verwurzelt ist. Es kann sich in hingebungsvoller Freundschaft kleiden, in Schutzinstinkt, in moralischer Empörung und Gott doch verfehlen. Der Herr nennt die Gesinnung, die ihn vor dem Kreuz bewahren will, das, was der Menschen ist. Was nicht aus Gottes Blick, Gottes Willen, Gottes Weg kommt, bleibt in seinem inneren Kern Selbstbehauptung, auch wenn es menschenfreundlich erscheint. Die Schrift scheut sich nicht, diesen Hintergrund zu benennen. Wenn Christus die Verkörperung und der Ausdruck Gottes ist, dann ist das unerlöste Selbst die Verkörperung und der Ausdruck eines anderen Prinzips, das nicht nur unabhängig von Gott, sondern gegen ihn steht. So deutlich spricht die Bibel, nicht um zu verdammen, sondern um die Wurzel des Problems zu zeigen. Selbstähnlichkeit ist also mehr als gelegentlicher Egoismus. Sie ist eine ganze Art zu sein, die Weise, wie wir spontan reagieren, wie wir uns darstellen, worauf wir uns verlassen. Sie prägt, wie wir Anerkennung suchen oder vermeiden, wie wir Recht behalten wollen, wie wir subtile Schuldzuweisungen formulieren, wie wir unsere Frömmigkeit präsentieren. Das kann in grober Ich-Sucht auftreten, aber auch in feinpolierter, natürlicher Güte, in einem Helfen, das heimlich vom Bedürfnis lebt, gebraucht zu werden. Vor Gott ist diese natürliche Güte kein Ersatz für Christus, weil sie aus derselben Wurzel stammt wie unser offensichtlicher Egoismus, aus einem Ich, das seine eigene Mitte bleibt. Gott zielt darum nicht darauf, unser altes Ich zu verfeinern, sondern uns aus seiner Herrschaft herauszuretten. Diese Rettung geschieht dort, wo das Leben Christi innerlich das Kommando übernimmt. Philippus fragt in Johannes 14 nach dem Vater, und Jesus antwortet, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Hier steht die Christusähnlichkeit in ihrer Reinheit vor uns, ein Leben, in dem der Vater sichtbar wird. Wenn das Leben des Sohnes unser Inneres prägt, gewinnt eine andere Gesinnung Raum, die Gesinnung dessen, der sich nicht selbst bewahrte, sondern gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Wo diese Gesinnung wächst, verliert die Frommheit des Selbst ihren Glanz und an ihre Stelle tritt eine stillere, tiefere, vom Himmel her geprägte Schönheit. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Selbstähnlichkeit zu sehen, bedeutet nicht, in Selbstverachtung zu versinken, sondern die eigenen Muster im Licht Gottes wahrzunehmen und sie nicht länger mit frommen Decken zu überziehen. In dieser Ehrlichkeit öffnet sich ein Raum, in dem die natürliche Güte ihren Anspruch verliert und das Leben Christi an ihre Stelle treten kann. So wird der Gläubige Schritt für Schritt aus der heimlichen Tyrannei des eigenen Ichs herausgeführt und hineingenommen in eine Freiheit, in der nicht mehr das Selbst glänzt, sondern der Sohn sichtbar wird. Heiligung, Umwandlung und Verherrlichung auf dem Weg zum Bild des Sohnes. Der Weg Gottes mit uns ist größer als unsere Rechtfertigung, so kostbar diese auch ist. Im Römerbrief spannt sich ein Bogen von der Vergebung des Sünders bis zur Gestalt des Sohnes und zur Wirklichkeit des Leibes Christi. In Römer 8,29 heißt es, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Rechtfertigung eröffnet diesen Weg, aber sie ist nicht sein Ziel. Gott will nicht nur Freigesprochene, sondern Söhne, die das Familienantlitz tragen, die Christus ähnlich werden, nicht in äußerer Kopie, sondern in innerer Wesensverwandtschaft. Dieses Ziel verfolgt er durch einen Prozess, den die Schrift mit Begriffen wie Heiligung, Umwandlung und Verherrlichung beschreibt. Von dem Selbst errettet zu werden bedeutet, dem Bild des Sohnes Gottes gleichgestaltet zu sein. Das heißt, von dem Selbst errettet zu werden bedeutet, wahrhaft ein Sohn Gottes zu werden. Heiligung meint zuerst ein Absondern zu Gott hin und ein Durchdrungen werden von ihm. Hebräer 10,10 sagt, in diesem Willen sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi ein für allemal. Objektiv sind wir also in Christus beiseite gestellt worden, subjektiv wächst diese Heiligung, indem Gottes Anderssein in unsere gewohnten Muster hineinwirkt. Umwandlung geht darüber hinaus, sie ist nicht bloß Korrektur des Verhaltens, sondern ein organischer, innerer Austausch. 2. Korinther Kapitel 3 Vers 18 beschreibt, wir alle aber, mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das gleicht einem metabolischen Prozess, wie Nahrung in uns aufgenommen und in lebendige Substanz umgewandelt wird, so wird das, was wir von Christus aufnehmen, zu einer neuen inneren Beschaffenheit. Verherrlichung schließlich ist nicht nur ein fernes Ereignis am Ende der Zeit, sondern beginnt schon jetzt, wenn die in uns wohnende Herrlichkeit nach außen zu leuchten beginnt. Römer 8,30 stellt gewissermaßen Gottes Perspektive vor Augen, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Die Vergangenheit der Formulierung zeigt, wie sicher dieses Ziel in seinen Augen ist. Was für uns in Etappen erscheint, liegt für ihn in einem Blick. Vorherbestimmung, Berufung, Rechtfertigung, Verherrlichung bilden eine geschlossene Kette. Zwischen Anfang und Vollendung gebraucht Gott alle Dinge, um uns zu formen. Römer 8,28 fasst dies in einem oft zitierten, aber tiefen Satz. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. In der Spannung des Alltags sind es gerade die unübersichtlichen alle Dinge, die diesen Vers schwer zugänglich machen, Konflikte, Enttäuschungen, Krankheiten, das langsame Scheitern eigener Pläne. Und doch liegt hier ein Schlüssel zur Rettung aus der Selbstähnlichkeit. Denn das Selbst reagiert auf Ereignisse vor allem mit der Frage, was bedeutet das für mich, meine Pläne, meinen Status? Der Geist Gottes aber führt in eine andere Deutung hinein, was bedeutet dies im Blick auf das Bild des Sohnes? Wo vertieft sich Vertrauen, wo wird Stolz erschüttert, wo lernt ein Herz, zu empfangen statt zu kontrollieren? In solcher Perspektivverschiebung beginnen dieselben Umstände, die das Selbst verhärten könnten, zu Werkzeugen der Umwandlung zu werden. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Herrn, dem Geist. Heiligung, Umwandlung und Verherrlichung beschreiben nicht drei voneinander losgelöste Sondererfahrungen, sondern den einen Weg, auf dem Gott das Bild des Sohnes in uns ausprägt. Wer diesen Weg im Glauben annimmt, muss die Brüche der eigenen Geschichte nicht mehr als Gegenbeweis zur Treue Gottes lesen, sondern kann sie als Teil eines größeren Werkes verstehen, in dem das Selbst seine Vorherrschaft verliert und Christus Gestalt gewinnt. So entsteht eine nüchterne, aber hoffnungsvolle Gelassenheit. Der Gläubige weiß sich in einer Bewegung, die Gott begonnen hat und die er gewiss zu Ende führt. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.